In der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 11, lesen wir: Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt. Diese, die sind die Juden in Beröa, wo unter anderem als edler oder freundlicher als die von Thessalonich beschrieben werden. Sie haben das Wort bereitwillig aufgenommen und vor allem haben sie täglich untersucht, ob das, was verkündet worden ist, also wirklich stimmt. Als Prediger haben wir eigentlich die ersten zwei Eigenschaften viel lieber. Man hat gerne Leute, die freundlich sind, die das Wort aufnehmen. Wir haben gerne Leute, die einem applaudieren, zustimmen. Aber das Wichtigste ist doch das, was am Schluss kommt. Täglich prüfen, untersuchen, wirklich, ob das stimmt. Und das möchte ich euch auch wärmstens empfehlen, heute und jeden Tag, immer wieder. Weil auch heute, im heutigen Predigtext, tut uns Jakobus ein bisschen zwingen, das auch zu tun. Zu schauen, ob das, was er sagt, überhaupt wirklich stimmt. Nicht, um ihn kritisieren oder irgendwie herausfinden oder behaupten, wir wissen es besser als Jakobus, sondern einfach zum Schauen, was er da sagt, stimmt das überhaupt? Und der heutige Predigtext ist im Jakobus 2, wir sind am Ende vom Kapitel 2, erst am Ende vom Kapitel 2. Und das, was der Beni gesagt hat, kommt wirklich nachher, die nächste Predigt, so Gott will, mit Zunge und Sprache. Aber jetzt, im Kapitel 2, die letzten Verse, 21 bis 26. Lasst miteinander. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkt und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt: Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Geist tot ist, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Soweit Gottes Wort. Ich freue mich wieder da zu sein. Ich bin ein bisschen am wieder gesund werden. Ich hoffe, da habe ich noch Wasser dazu dabei. Ich hoffe, ich schaffe das. Und sonst ist ja heute Pfingsten. Sonst tut der Rest den Heiligen Geist machen. Wir haben ja letztes Mal mit der ganz, ganz starken Frage vom Jakobus aufgehört. Eindringlich hat er uns gefragt: Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Wir haben da gespürt, die Verzweiflung von Jakobus. Was muss er noch bringen? Was muss er noch beweisen? Wie soll er die Gemeinde überzeugen? Aber zum Glück hat er nicht aufgegeben. Er tut uns da zwei Beispiele bringen aus dem Alten Testament. Zwei Beispiele, die eigentlich anscheinend, da bin ich wieder, wo besser weiß als Jakobus. Zwei Beispiele, die eigentlich vielleicht nicht zusammenpassen. Abraham und Rahab. Abraham und Rahab. Rahab. Abraham kennen wir alle. Aber wer ist Rahab? Er hätte ja so viel Berühmtheiten können bringen. Abraham und Mose. Abraham und Noah. Oder David oder Josua. Aber Abraham und Rahab. Aber gehen wir schön der Reihe nach. Zuerst Abraham. Wir lesen die ersten drei Verse nochmal. Da steht: Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Da wir ja den Jakobusbrief immer wieder ein bisschen mit dem Römerbrief müssen oder wollen vergleichen, wollen wir doch auch ganz kurz schauen, was Paulus über Abraham schreibt. Er tut eben den Abraham auch so bringen als Beispiel oder als Vorbild im Glauben. Das ist ein ganzes Kapitel, das ihr jetzt nicht lesen müsst. Ein ganzes Kapitel 4 tut er über Abraham berichten, wie er geglaubt hat. Und er tut vor allem in dem Kapitel sozusagen den unsichtbaren Glauben von Abraham beschreiben. Und interessant ist da, dass wir den Vers 23, einen Teil davon, auch da findet, im Römer 4, 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das so wie zum Römerbrief, was über Abraham steht. Jetzt zurück zum Jakobus. Ich würde eigentlich jetzt Verse 21 und 23 zusammennehmen, weil da haben wir einerseits einen Glaubensbeweis von Abraham, wo sein Sohn hat wollen opfern, und zwei weitere Aussagen über Abraham vom Alten Testament. Und dann im Vers 22 wieder die bekannte Frage oder Ermahnung von Jakobus, wo wir bestens kennen, wie siehst du, merkst du nicht, verstehst du, willst du erkennen? Also im Vers 21, auch die Geschichte von Vers 21 kennen wir sehr gut im Alten Testament. Die finden wir im 1. Mose 22, so viel steht da über den Beweis von Abraham, dass er an Gott geglaubt hat. Also Gott hat ihm einen Auftrag gegeben und er tut gehorchen. Er nimmt die zwei Knechte mit, seinen Sohn. Dann reisen sie 3 Tage. Es ist noch wie spannend, wie also ich zumindest mal das Gefühl habe, ich kenne die Geschichte, aber da steht 3 Tage. 3 Tage, es ist noch viel, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer von euch 3 Tage nacheinander so gelaufen ist. 3 Tage. Und der Abraham hat das immer im Kopf gehabt. Jede Sekunde ist gelaufen und gewusst, er muss seinen Sohn opfern. Nach der 3-tägigen Reise hat er mal die 2 Knechte zurückgelassen. Und ist weitergegangen, dann ist er allein mit seinem Sohn und hat ihn opfern und Gott hat interveniert und im richtigen Moment, und dann haben wir sozusagen so eine Art Epi-End gehabt. Was mich an dieser Geschichte besonders beeindruckt, sind zwei Aussagen von Abraham, die er da macht, die beweisen, wie der praktische Glaube ganz stark verbunden ist mit dem theoretischen Bekenntnis. Die erste Aussage ist im Vers 5, wo er sagt, da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Jetzt ist so, dass das ist die die Elbefelder Übersetzung, aber Luther zum Beispiel und Schlachter sind noch genauer. Da haben wir ja, wenn wir ein bisschen Grammatik wollen machen, ich liebe Grammatik, jetzt haben wir ja, da sagte Abraham, er bleibt hier, ich aber und der Junge, also wir könnten das ersetzen, ich aber und der Junge, und da könnten wir mit dem Personalpronomen ersetzen, erste Person Plural, und das wäre wir, oder? Kann man sagen wir, weil da haben wir die Verben im Plural, oder? Wir wollen zurückkehren. Also der Luther sagt zum Beispiel, bleibt hier, ich und der Knabe Gott, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Also er weiß es. Oder er hat Angst gehabt, oder hat sie ein bisschen anlügen. Wir wissen, dass der Abraham ganz gut lügen kann. Aber er weiß, er muss seinen Sohn opfern, aber er sagt ja, wir kommen wieder zurück. Was ich ganz krass finde, ist, dass für die Knechte ist die Aussage gar nicht so wichtig. Sie haben das gehört und wahrscheinlich sogar glaubt, ja, sie kommen zurück. Die Aussage, die da Abraham macht, denke ich, die ist für uns. Weil wir wissen, was Abraham muss machen. Die Aussage ist für uns wichtig. Darum kann man schon jetzt erkennen, wieso er als Vorbild im Glauben uns präsentiert wird. Wir kommen zurück. Die zweite Aussage ist auch da, im Vers 8. Der Sohn ist auch mitgegangen, die ganze Zeit, oder? Und bis dann ist für ihn so wie alles klar gewesen. Er hat gewusst, wir gehen opfern. Aber irgendwann hat er auch nicht mehr können ruhig sein. Plötzlich haben wir gemerkt, oh, da fehlt etwas. Und Isaac hat gefragt, ja, aber was opfern wir? Und interessant ist, dass der Abraham ihm nicht sagt, look, eigentlich muss ich dich opfern, aber Gott wird schon eine Lösung haben. Auch da sagt er, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und fertig. Und sie gingen beide miteinander. Auch da, während er noch die letzte Vorbereitung trifft, bekannt er den Glauben an Gott. Und wieder, denke ich, ist die Aussage für den Sohn nicht so wichtig. Er hat es wahrscheinlich auch geglaubt, für mir, oder es wird nicht berichtet von einem Streit zwischen Sohn, aber nein, das ich komme nicht mit. Haben sie nicht gestritten oder gekämpft. Sie gehen weiter. Auch da denke ich, die Aussage ist für uns zu merken, wie gross der Glaube von Abraham war. Vers 23. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Wir merken schon da, jetzt wie Schlachter, immer wieder Schlachter muss ich sagen, Elberfelder Übersetzung haben wir da schon gesehen, dass so zwei Zitate sind, Zitat 1 und Zitat 2. Also im ersten Teil, das finden wir in 1. Mose 15, Vers 6. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete ihm es als Gerechtigkeit an. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist vielleicht ein bisschen ungerecht von Jakobus, er will uns manipulieren. Er tut ja zuerst das bringen, weil er ist jetzt da dran, über Werk zu reden und tut ja zuerst über Werk von Abraham reden. Das ist ja erst im Kapitel 20 passiert. Und dann kommt er auch, um uns ja, beruhigen, kommt er und sagt, ah, schaut, aber da steht auch, aber das ist ja vorher passiert. 1. Mose 15. Vielleicht. Oder vielleicht ist das gar nicht wichtig, die Reihenfolge. Im zweiten Teil, wo wir gelesen haben, er wurde Freund Gottes genannt, das finden wir eigentlich nirgends. Oder das wird man nirgends in der Geschichte von Abraham. Wenn man die Geschichte von Abraham lasst, bis er stirbt, findet man das nicht. Sondern wir müssen ganz weit hinterher blättern, bis zu 2. Chronik 20. Er steht, steht. In 2. Chronik 20, 7, hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hattest dem Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Oder Jesaja 41, 8, du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes. Erst da lesen wir. Freund Gottes. Auch da dürfen wir sogar differenzieren, die zwei Verse. In 2. Chronik 20, da betet Josaphat, der König von Juda, zu Gott, als das Land von den Ammoniten angegriffen worden ist. Also das heisst, die Menschen haben es immer wieder gewusst, wer Abraham war. Über Jahre hinweg ist über ihn erzählt worden, dass Abraham unter anderem auch ein Freund Gottes war. Und darum hat der Josaphat also gebetet. Und beim Jesaja 41, wenn man das lasst, da ist Gott persönlich, der da redet. Er sagt das in Jesaja. Und dann ja, kann man sich fragen, hat Gott ihm vielleicht jemals gesagt, dem Abraham direkt, wenn er geglaubt hat, du bist mein Freund. Das wissen wir nicht. Aber die Heilige Schrift tut das an mehreren Stellen das so erwähnen und das sollte uns genügen. Dann kommen wir zum Vers 22. Da ist einmal eine super gute Zusammenfassung zwischen Vers 21 und 23. Wir merken eigentlich, wie die drei Verse schön zusammenpassen, egal wie wir sie nennen. Aber die Ermahnung, der Schrei von Jakobus vielleicht, ist wieder zu hören. Und gleichzeitig haben wir die Formulierung, die ganz, ganz spannend finde, sehr passend. Er tut da Glaube mitwirken, sagen, und Glaube aus den Werken. Wie im Vers 18. Jetzt die Reihenfolge, ist das wichtig, was zuerst kommt? Zuerst kommen Werke oder Glaube. Zuerst hat er ja das Werk von Abraham erwähnt und dann die Verheißung. Aber ich glaube nicht, dass da Jakobus irgendeine Reihenfolge bestimmen will. Klar, er tut halt schon noch ein bisschen das fest betonen, aber er kann es nicht lassen und er zeigt uns immer wieder, wie er zwischen Werk und Glaube immer wieder hin und her switcht. Er wollte, denke ich, hat wollen den Gläubigen damals in dieser bestimmten Situation wollen zeigen, dass man den Glauben muss zeigen. Er muss zeigen, dass man den Glauben hat. Und die geschickte Formulierung tut er uns die richtige Verknüpfung zwischen Glaube und Werke erklären. Nur wenn man den Glauben hat, kann man auch Werke von Glauben tun. Eben Werke aus dem Glauben. Ich denke, man kann da am Beispiel Abraham drei Ebenen entdecken. Die Erwählung und die Rechtfertigung Abrahams durch Gott, das Glaubensbekenntnis von Abraham und die Werke von Glauben von Abraham. Wobei, an erster Stelle kommt ja immer Gottes Wirken. Und die zwei Begriffe, Glauben und Werke, schön miteinander verknüpft sind. Jetzt kommen wir zu Rahab. Vers 25 lassen wir, ist aber nicht ebenso auch Rahab die Hure aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Auch Rahab wird im Neuen Testament erwähnt, zum Beispiel im Hebräerbrief. Und das ist wieder so eine Sache, vielleicht ist das doch so eine Art Verknüpfung, eine spezielle Verbindung zwischen diesen zwei Briefen, Hebräerbrief und Jakobusbrief. Kapitel 11 vom Hebräerbrief ist bekannt für die lange Liste von Glaubensbeispielen oder Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Und Abraham ist auch darauf sehr ausführlich. Speziell an dieser Liste aber ist, dass einige Menschen ausführlich erwähnt werden und andere nur mit Namen. Interessanterweise ist die Rahab die letzte auf die Liste, wo sie noch mit der Zusatzerklärung geschafft hat. Nachher hat der Verfasser von dem Brief keine Zeit mehr gehabt. Da lesen wir eben, durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak und so weiter. Also da sehen wir wieder den Glauben von Rahab und auch mit dem Werk, das daraus kommt. Aber die Geschichte von Rahab finden wir im Buch Josua. Buch Josua, hauptsächlich im Kapitel 2. Auch da haben wir eine praktische Seite, also sie tut die Kundschafter oder die Boote verstecken. Sie lügt sogar, sie tut ihr Land verraten, ihr König. Sie zeigt ihnen den Weg, wo sie weggehen können. Aber sie tut auch sie mit ihrem Mund den Glauben bezeugen. Zwei Stellen dazu. Im Vers 9. Und sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Und in Vers 11, als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinen blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Also da merken wir auch, wie Rahab den Glauben tut bezeugen, den Glauben an Gott. Aber ich habe euch noch etwas vorenthalten. Rahab, also ich weiß nicht, wie viel Mal genau sie in der Bibel vorkommt. Aber sie kommt nochmal im Neuen Testament vor. An einer anderen Stelle, im Matthäus-Evangelium. Da lesen wir in Kapitel 1, Vers 5 und 6, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Also ist die Rahab im Stammbaum von Jesus drin. Und erstaunlicherweise, es gibt ja mehrere Stellen in der Bibel, wo Stammbaum von der Menschheit und von Jesus berichtet wird. Und da kommen ja keine Frauen vor. Und da aber, bei Matthäus, haben wir einige Frauen noch, die vorkommen. Tamar, Ruth, Frau von Uriah und eben Rahab. Und wenn ich richtig berechnet habe, dann ist sie die Schwiegermutter von Ruth und die Urgroßmutter von David. So wunderbar kann Gott planen und führen nach seinem souveränen Willen. Was sollen wir noch dazu sagen? Warum Abraham und Rahab? Vielleicht, weil beide im Stammbaum von Jesus sind? Oder vielleicht dürfen wir auch mal aufgeben? In der Heiligen Schrift hat Rahab eine wichtige Rolle und das dürfen wir auch einfach so akzeptieren. Vielleicht schenkt Gott uns mit der Zeit mehr Verständnis zu den vielen schwierigen Texten in der Bibel. Bis dann sollten wir dankbar sein für das, was wir jetzt verstehen und das richtig anwenden. Ich komme zum letzten Vers, 26. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Nur der letzte Versuch von Jakobus, das noch einmal zusammenzufassen und zu erklären. In dem Vers haben wir im ersten Teil etwas, was anscheinend auch klar ist, weil das nimmt er ja als Vergleich. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist. Ohne den Geist ist der Leib tot. Also, wann ist der Leib also tot? Wann ihm das Wichtigste fällt. Dann, wann ist der Glaube tot? Auch wann ihm das Wichtigste fällt. Wenn wir Glaube und Werk trennen, so wie wir Leib und Geist nicht können trennen, dann ist die Gefahr da, dass die zwei Begriffe plötzlich den gleichen Stellenwert überkommen. Eben, wie ich letztes Mal gesagt habe, Glaube und Werke. So das Werk als Ergänzung zum Glauben, weil der Glaube ja nicht langt, könnte gesehen werden. Aber genau das finden wir da beim Jakobus nicht. Für ihn ist ein lebendiger Glaube sichtbar in dem Werk von Glauben. Ich komme zum Schluss. Mühen wir, wenn wir, sollen wir Vorbilder haben? Sind Abraham und Rahab für uns Vorbilder? Gut, ich will auch nicht behaupten, dass der Titel von meiner Predigt unbedingt richtig ist oder geeignet. Aber es ist klar, das Thema Vorbild oder Vorbild haben ist ganz sicher in der heutigen Zeit ziemlich aktuell. Und darum denke ich, dass es sich lohnt, kurz darüber nachzudenken. Entschuldigung. Ich persönlich bin nicht so Fan von Vorbildern. Also So, ich bin Fan vom Kirchenjahr zum Beispiel, zum Schauen, was an jeder Sonntag so gefeiert wird. Aber Fan, Vorbild sein oder Vorbild haben. Selber wollte ich sowieso kein Vorbild sein, aber das geht nicht immer. Vorbilder haben ist für mich sowieso kein Thema. Was ich vor allem ziemlich speziell finde, wenn ich höre, dass gesagt wird, Jesus ist mein Vorbild. Vielleicht verstehe ich das Wort Vorbild anders. Aber schauen wir doch nochmal Abraham an. Ich habe noch ganz kurz drei Bibelstellen über Abraham. Ich habe schon vorher angetönt, dass der Abraham auch so ganz schön lügen kann. 1. Mose 12, wo er in Ägypten war, da kennt ihr sicher die Geschichte. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht. 1. Mose 12, 13. Und dann weiter, gerade nochmal, wo er beim Amalek war. 1. Mose 20. Und Abraham sprach, weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort. Und sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. Und sie ist auch wirklich meine Schwester. Die Tochter meines Vaters ist sie. Und dann nochmal etwas anderes über Abraham. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Ja, ich tue da auch ein bisschen übertrieben. Und meine Frage wäre jetzt, ja, wenn man so einen als Vorbild hat. Ich denke, das geht gar nicht um das. Vom Abraham können wir das lernen, was nötig ist, nicht weil er das Vorbild ist, sondern weil über ihn in der Bibel wird berichtet. Außerdem sind wir alle, Juden und Nationen, durch ihn gesegnet worden. Und das, weil Gott so hat wollen. Also haben wir gar keine andere Wahl. Solange wir uns mit der Bibel beschäftigen, werden wir nicht an Abraham vorbeikommen. Und Rahab, auch bei ihr finden wir Sachen, eine Hure, eine Verräterin ihres Landes. Das sind negative Sachen, aber schlussendlich können wir uns fragen, ja gut, sie hat maßgebend mit, sie ist daran beteiligt worden, dass Israeliten Jericho erobert haben. Vielleicht darum. Nein. Sie ist eigentlich nur selber gerettet worden. Und ihre Wichtigkeit in der Bibel besteht darin, dass sie einfach die wunderbare Gnade Gottes hat erfahren darf. Wenn wir ihre Geschichte lesen, dann lesen wir einfach, dass sie und ihre Familie ist verschont worden. Ich glaube nicht, wenn wir das nicht gewusst hätten vom Jakobus. Niemand würde auf die Idee kommen und sagen, Rahab ist gerechtfertigt worden. Aber die Bibel sagt das. Jakobus und Hebräerbrief sagen das und schreiben. Jakobusbrief schreibt, sie ist gerechtfertigt worden. Hebräer, sie hat Zeugnis erhalten. Und auch wenn ich jetzt mich wiederhole, danke ich, dass man darf erkennen. Und es ist gar nicht so schlimm, wenn wir Bibelstellen nicht hundertprozentig verstehen. Und wir sollen sie und zu Gott beten, dass er uns da weiterhilft. Wir können aber danken für Abraham und Rahab. Wir können staunen, wie Gott das Leben von diesen zwei Menschen geführt hat. Jakobus hat uns in dem Text und im letzten Predigttext mit einer ganz starken Frage konfrontiert. Im Vers 14, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke. Und er hat uns da gezeigt, wie wunderbar die zwei Begriffe, Werke, Glaube, verknüpft sind. Möge Gott uns die Gnade schenken, dass in unserem persönlichen Leben, nach seinem Willen, dass wir das anwenden können. Und so wie die Christen im Beröa, auch durch das persönliche Bibelstudium, jeden Tag mehr Erkenntnis und Weisheit dürfen erlangen. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir ganz fest Danke sagen für dein Wort. Und danke, dass du uns einfach fest an dem Wort du uns festhalten, Herr. Dass wir auch deine Hilfe dürfen brauchen und erfahren. Deine Gnade, deine Weisheit, dein Licht. Danke, dass du uns hilfst, dass wir dranbleiben, Herr. Dass wir jeden Tag uns mit dem Wort beschäftigen. Dass wir parat sind, dass wir das dürfen verstehen und brauchen, was dein Wille für uns ist. Amen.